Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von OKCOOL trifft, dem Format hier bei OKCOOL, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einladen darf. Und normalerweise darf ich diese Anmoderation hier übrigens auf dem bequemsten Schreibtischstuhl der ganzen Welt aufnehmen. Das ist ein Stuhl, den ich mir vor einigen Wochen gekauft habe. Nein, das ist jetzt keine Werbung oder so, sondern die Geschichte will woanders hin. Während ich hier gerade diese Anmoderation aufnehme, sitze ich nicht auf besagtem bequemsten Schreibtischstuhl der Welt, sondern auf so einem ollen, naja, vier Stühle und oben ein Stück Holz drauf, weil, und ich spreche extra anklagend, meine beiden Kater Emil und Samson meinen gemütlichen Schreibtischstuhl in Anspruch genommen haben. Und die sitzen jetzt neben mir hier am Schreibtisch und genießen schnurrend ihr Leben, sogar der Ventilator ist noch an, und ich sitze hier, also wirklich wie so ein Knecht, der auch mal moderieren darf. Naja, alles aufregend, jetzt darf ich auch mal ins Mikrofon sprechen. Hallo, ich bin's. So, also Konzentration. Wir sind ja wegen was anderem hierher gekommen und zwar, um diesem Gespräch zu lauschen, das ich jetzt führen durfte mit einer Person, die mir in einer ganz anderen Funktion, zu der ich gleich kommen werde, jetzt schon seit längerer Zeit auf die schönste Art und Weise im Ohr liegt. Und zwar spreche ich von und über Stefan Sewinick. Stefan Sewinick hat viele, viele Stationen in der deutschen Spielebranche hinter sich gebracht bereits. Er hat angefangen seine Karriere als Q&A-Tester von, jetzt haltet euch fest, Empire Earth, als, jetzt haltet euch nochmal fest, Teenager. Also das ist die erste von vielen Gesprächsstationen, die wir anreisen werden in dieser Unterhaltung. Da musste ich schon sehr schmunzeln und auch staunen, als ich das erfahren habe und wie es dazu kam. Später wirkte er mit als Game Designer an Projekten wie Anstoß 2007, Anno 1701 und Anno 1404 und, das merken wir uns gleich mal noch für einen Nachsatz, Anno 2070. Das Anno, das erste Anno, das in der nahen Zukunft spielen sollte. Dann gab es noch einen kleinen Umweg über Big Point, da hat er sich mit der Welt der Monetarisierung in Spielen auseinandergesetzt und schließlich, das war seine bis dato letzte Station in der Spielebranche, arbeitete er als Lead Designer an Die Siedler 8, von dem wir alle wissen, das erschien in dieser Form nie und erst viele Jahre später unter einem anderen Titel, war eine komplizierte Entwicklungsgeschichte und auch über die werden wir sprechen, zumindest so viel, wie uns Stefan Sewinick verraten kann. Jetzt kommt der Knaller. Heute macht er was ganz anderes. Heute ist er Studienrat an der Oberstufe. So ist richtig, ich will hier nichts Falsches sagen. Studienrat an der Oberstufe und unterrichtet dort Deutsch und Geschichte. Hier und da spielen Computer- und Videospiele noch eine Rolle in seinem Leben. Er setzt sie im Unterricht ein. Er hat jetzt ganz frisch eine AG gegründet, von der er uns erzählen wird. Aber seine Arbeit in der Spielebranche ist erst einmal vorbei. So, jetzt könnt ihr euch schon denken, wenn ich das so skizziere, da gibt es ja wirklich reichlich Stationen, wo man mal verharren und sprechen kann. Und genau das haben wir getan. Wir haben dank ihm einen Blick hinter die Kulissen der Arbeit an den Annos werfen dürfen, wo er übrigens auch als historischer Berater im Team unterwegs war. Wir haben gesprochen über das Anstoßspiel, wir haben gesprochen über Die Siedler 8, wir haben gesprochen über seine Q&A-Arbeit an Sacred und Empire Earth. Es war eine ganze Menge. Und jetzt wird es eigentlich noch aufsehenerregender. Wenn ihr euch erinnert, vor ein paar Minuten habe ich gesagt, merkt euch mal die Sache mit Anno 2070. Da war er auch mitverantwortlich bei der Entwicklung, vor allem auch an einem der DLCs. Und das ist der Grund, warum er mit mir gemeinsam noch eine andere Podcast-Reihe hier auf die Beine gestellt hat, die jetzt am Dienstag, also zwei Tage nach dieser Ausstrahlung hier, als Auftakt erscheinen wird. Und zwar hole ich gemeinsam mit Stefan Sewinick in der Reihe OKCOOL holt nach Anno 2070 nach. Ja, ihr habt richtig gehört. Wie gesagt, das erste Anno, deswegen ist das historisch interessant, dass dieses Franchise in die Zukunft verlagert hat. Das habe ich mir zur Brust genommen, beziehungsweise tue ich es immer noch. Und wir machen dazu zwei Podcasts. Das Vorgeplänkel, also der Podcast, in dem ich mich für diesen, ja, in Anführungszeichen Klassiker bereit mache, der wird jetzt am Dienstag erscheinen für alle Unterstützerinnen und Unterstützer. Und ihr könnt es euch schon denken, durch seine Biografie und durch sein Mitwirken an diesem Spiel werfen wir auch einen ganz großen Blick hinter die Kulissen von deine Arbeit damals, wie das alles abging mit Anno 2070, warum es überhaupt zu diesem Anno in der nahen Zukunft kam, nachdem es ja vorher immer im ausgehenden Mittelalter unterwegs war. Hochinteressant, darauf könnt ihr euch freuen. Und dann in ein paar Wochen, wenn ich Anno 2070 im Endlosspiel bis zu irgendeinem Punkt durchgespielt habe, dann setzen wir uns wieder zusammen und sprechen über meine Eindrücke, über dieses alte Anno, das in der Zukunft spielt, und sprechen über dieses Spiel und alles, was da so zusammenhängt. Das ist eine ganz tolle Sache. Das Vorgeblink hat jetzt schon viel Spaß gemacht. Und ich bin ganz doll gespannt, was ihr sagen werdet, wenn ihr euch das anhört. Wie gesagt, das ist für alle Unterstützer und Unterstützer. Jetzt aber erstmal das Gespräch mit Stefan Sewenik und vielleicht noch ein kleines PS. Bitte entschuldigt, wenn ich hier ein, zwei Mal mich verhaspelt habe. Ich habe Teile dieser Anmoderation noch einmal neu versucht, aber ich glaube, ihr werdet ein bisschen krank. Oder ich bin am Ende einer Krankheit, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich fühle mich heute nicht fit, aber ich wollte diese Anmoderation noch aufnehmen, damit das jetzt am Sonntag alles wunderbar erscheint. Also, seht mir den Stolperer doch bitte nach und genießt diese Folge mit Stefan Sewenik. Direkt zu Beginn eine Frage, die ich mir gestellt habe auf dem Weg hierher zum Schreibtisch. Wann hast du jetzt, also rückwärts rechnend von diesem Moment an, zuletzt irgendein Anno privat für dich gespielt? Kannst du das offenlegen?
Ja, tatsächlich. Also ich habe tatsächlich in Anno 2070 nochmal reingespielt.
Ah, sehr gut, ja.
Und bin dann hängen geblieben, weil ich wollte eigentlich nur gucken, ob es noch klappt oder so. Und dann hatte ich den Multiplayer-Modus ausprobiert, ob der funktioniert. Und dann bin ich hängen geblieben in diesem Eroberungsmodus. Da habe ich dann doch ein bisschen mehr Zeit verbracht, als ich wollte.
Was heißt das, in deinem Leben mehr Zeit verbracht, als du wolltest? Reden wir hier von der langen halben Stunde oder war plötzlich Freitag?
Naja, Freitag nicht, aber so 2-3 Stunden später. So, ach ja, so nach dem Motto, ach da, die Bevölkerungsstufe, die kannst du doch noch erreichen und so. Also das hat tatsächlich ganz gut geklappt.
Ich möchte auch noch gar nicht so viel vorwegnehmen, aber was ich so faszinierend finde, ich spiele es ja jetzt auch, ne, aus bekannten Gründen. Und was ich so faszinierend finde, man ist, egal ob man das vorher schon mal gespielt hat oder nicht, also dieses eine Anno, man ist sofort wieder drin. Diese Sprache eines Annos, die ist immer noch oder war damals schon die gleiche. Du spielst rein und verstehst, okay, Marktplatz hier rein, Straße drumherum, die ersten Häuser. Ich finde es wirklich faszinierend. Das ist so eine Sprache, als wäre die einzelnen Franchise-Titel Dialekte, aber die Sprache ist die gleiche und man versteht, was man machen muss.
Ja, total. Das ist ja so wie mit Civ auch, mit diesem nur noch eine Runde. Ja. Und auch bei Anno ist es so, man fängt an mit dem ersten Häuser, man denkt, ja, ich baue da einfach mal 2-3 Häuser und so, und dann schon, wo schwupps, sind wieder 2 Stunden weg.
Ich musste sehr lachen, auch das nur noch mal am Rande, aber das ist jetzt so ein ganz frischer Eindruck aus diesem Spiel. Es gibt ja da auch diese Bevölkerungsstufen, durch die dann die Bevölkerung durchschreiten kann, und die gibt's ja in allen Anno-Titeln, und die haben dann alle so qualifizierende Zuschreibungen, also sowas wie, keine Ahnung, jetzt Arbeiter, dann werden das irgendwann so Forscher, Akademiker und irgendwann dann Adlige, keine Ahnung. Und in diesem Spiel hier, das ja in dieser nahen Zukunft 2070 spielt, sind es, glaube ich, jetzt muss ich es richtig auf den Kessel kriegen, erst Arbeiter, dann Angestellte und dann Beamte. Und ich saß da vor der Tür, was ist das denn hier für ein kapitalistischer Fieber drauf?
Ja, die natürliche Evolution des Menschen, ja. Wusstest du das denn nicht? Danach kommen.
Ist das nicht kurios? Also ich stolper da so drüber und denke mir, wirklich? Das sind die Bevölkerungsstufen?
Ja, warte noch, bis du die andere Fraktion freigeschaltet hast. Ja, da gibt's ja noch mehr Bevölkerungsstufen.
Fantastisch. Ja, wie gesagt, da werden wir dann in unserem Extra-Podcast drüber sprechen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Also es ist ein Erlebnis. Es ist ganz faszinierend. Naja, ich habe mich hier in Vorbereitung auf das Gespräch durch deinen Lebenslauf gearbeitet. Ne? Das, was man so online finden kann, und hatte mal wieder das Problem, oh Gott, wie kriegen wir das alles unter in einer Stunde? Es ist ja wirklich wahnsinnig viel auf deinem Lebenslauf zu finden. Doch, da gibt's eine ganze Menge. Ich habe mir gedacht, wir fangen einfach mal von ganz hinten beziehungsweise vorne an, je nachdem, wie man es angucken möchte, weil da wird es ja eigentlich schon spannend. Wir sind laut meiner Notizen im Jahr 2005, und da passieren zwei Dinge quasi gleichzeitig, mehr oder weniger. Zum einen beginnst du zu studieren Geschichte und Germanistik als Magister an der Uni Trier, und zum anderen steigst du als Q&A Assistant bei Studio 2 Software ein und arbeitest an diesem Add-on für Sacred namens Sacred Underworld mit. So, und das ist ja alleine schon mal eine Station, da muss man mal stehen bleiben und fragen, was ist hier gerade los in deinem Leben? Wie kommt das beides denn zusammen?
Tatsächlich fängt die Geschichte sogar noch ein bisschen früher an, und zwar im Jahr 2001. Und zwar war ich damals wahnsinnig aktiv in diesem Forum von Ascaron, also dem Hersteller auch damals von Sacred. Damals war ein Riesenfan von Anstoß, habe das viel gespielt gehabt und hatte da relativ viele so Posts verfasst und so. Und parallel dazu gab es halt auf Gameswelt auch so einen kleinen Artikel, oder ich weiß nicht, oder Gamona oder so. Und die haben Beta-Tester gesucht, aber halt nicht für ein Ascaron-Spiel, sondern für Empire Earth. Und dann habe ich tatsächlich einen, war ich Beta-Tester für Empire Earth mit 15 oder so. Und ich habe nur die Hälfte verstanden, weil ich mein Englisch gar nicht gut genug war, weil die Version war natürlich in Englisch, aber zwei Bugs habe ich dann immerhin reported. Und dann kam später halt in diesem Ascaron-Forum auch nochmal der Aufruf so, hey, wer hat denn Interesse an einem Beta-Test? Und dann habe ich tatsächlich, bin ich dann halt schon ein bisschen früher reingekommen und hat so als Community-Tester dann quasi da schon vorher ein paar Titel gemacht, so Vermeer und Piraten und solche Spiele.
Okay, Moment, wir müssen nochmal dorthin zurückkehren zu Empire Earth mit 15. Moment, wie geht das denn? Also du siehst die Ausschreibung, du schreibst, was schreibt man denn da hin? Mit 15 hast du ja keine Arbeitsreferenz.
Nö, das war ein Gewinnspiel. Also das war dann so, das war so ein, ich glaube, so eine offene Beta gewesen und damals wurden die Betas ja auch noch per CD versandt. Also ich habe dann noch so eine Beta zugesendet bekommen, so eine Disc, die man dann installieren konnte. Und dann bekam man tatsächlich ein, und ich habe noch damals gedacht, naja gut, so viele lesen ja hier nicht, ich probiere es einfach mal. Und tatsächlich wurde ich dann ausgewählt durch das Los und hatte dann so quasi meinen ersten Testing-Credit sozusagen.
Und wie lief das dann? Die haben dir dann den Bild geschickt und gesagt, so, das ist dein Preis, arbeite jetzt für uns?
Ja, genau. Willkommen im Kapitalismus.
Also wirklich, und dann hast du den Bild geschickt bekommen und weißt du noch, wie die, also es ist für mich nicht nur interessant, weil es ja super kurios ist, mit 15 als Gewinnspiel Q&A machen zu dürfen, sondern Empire Earth liegt mir halt auch noch persönlich sehr im Herzen, deswegen muss ich da jetzt nochmal nachfragen. Gab es dann da eine genaue Anweisung, was du da jetzt eigentlich Q&A'en sollst?
Naja, das war halt tatsächlich so, es war tatsächlich so, wie das häufig läuft, dass es so ein Beta-Tester-Account dann halt gab. Da konnte man sich online anmelden und dann kam man halt auf so eine Webseite, wo man halt Bugs eintragen konnte. So wie das auch letzten Endes in der Spieleentwicklung auch läuft. Und sobald man irgendwas gefunden hat, konnte man dann halt, da muss man halt am Anfang seine Specs angeben von seinem PC und dann hat man halt eingetragen. Da war dann, glaube ich, schon auch so irgendwie eine kleine Anleitung so dabei, so hey, achte auf folgende Dinge, nenne, was passiert ist oder so, aber das war es dann auch. Das war halt so eine offene Beta, wo man dann, wenn einem irgendwas auffiel, dann eine Rückmeldung geben konnte und gleichzeitig war das natürlich auch so ein bisschen so ein Belastungstest für die Server, nehme ich an, damals gewesen.
Ich finde das auch so kurios, um diesen Kreis noch zu schließen. Vor einigen Wochen war hier zu Gast eine Person namens Jan Wagner. Und ich weiß nicht, ob du mit ihm dann mal zu tun hattest, aber er ist noch mal ein Stückchen älter als du und hat zu der Zeit, als du gerade ein Gewinnspiel gewonnen hast, Q&A bei Empire Earth zu testen, hat er sich gekümmert um unter anderem die Koordination des Q&A-Testings für Empire Earth. Also ihr
das
beide
ist echt verrückt.
Wart an unterschiedlichen Stellen desselben Kapitels. Oh Mann, ey, das ist ja richtig lustig. Okay, und als du es dann diese Arbeit oder diesen Preis, je nachdem jetzt gewonnen bzw. geleistet hast, war das dann schon was, wo du dir gedacht hast, so als Teenager, oh krass, das können die mir später mal vorstellen? Oder was hat das für einen Eindruck hinterlassen?
Ja, total. Also das war super spannend gewesen, weil es war auch ganz faszinierend dann zu sehen, dass zum Beispiel auch die Artikel, die dann halt in der GameStar dann dazu erschienen sind, wo man gesagt hat, Moment mal, das stimmt doch gar nicht, was da steht. Ich habe doch die Beta hier, da ist auch irgendwas anders. Wahrscheinlich, weil die einfach eine frühere Version hatten oder sowas oder vielleicht auch nur aufs Hören sagen, wer weiß. Mhm. Aber das war schon ganz faszinierend, so dieser Blick hinter die Kulissen. Und das hat mich schon fasziniert. Und parallel war ja dann auch noch wirklich auch in dem Ascaron-Forum auch so ein direkter Entwicklerkontakt möglich. Also Ascaron, muss man sich vorstellen, war damals so ein bisschen wie Paradox heute. Die haben ihre Spiele sehr buggy rausgebracht und nochmal zig Patches nachgeschoben. Und während sie das gemacht haben, haben sie aber gleichzeitig ganz viel Community-Feedback eingeholt. Also die haben dann im Endeffekt auch immer wieder, haben dann auch Entwickler in diesem Forum gepostet oder auch sowas. Da gab es auch immer mal so Situationen, dass jemand irgendeine Idee reingeschrieben hat in, hey, das wäre doch auch noch gut für dieses oder jenes Spiel. Und dann meldet sich plötzlich ein Entwickler, ja, finde ich auch, habe ich jetzt direkt eingebaut. Da war halt noch viel auf Zuruf, dementsprechend buggy waren die halt auch. Aber das war natürlich eine coole Umgebung, wenn man dann halt sich da, wenn man da mit Ideen und Leidenschaft für die Spiele dann sich aufgehalten hat. Mhm. Und das hat dann auch wirklich zu so einer wahnsinnig aktiven Community geführt. Es gab damals, also da gab es sogar eine Fanpage für die Firma. Die hatten auch ein Sommerfest jedes Jahr gehabt, wo Fans gekommen sind mit einem Fußballturnier und Live-Musik und sowas. Ganz verrückt. Also
krass. Ja. Und trotzdem hast du dann Jahre später das Studium eben der Geschichte und Germanistik bekommen. Und ich sage trotzdem, weil man hätte sich ja auch jetzt denken können, okay, der Junge entdeckte gerade seine Leidenschaft für Q&A-Testing unter anderem. Vielleicht geht der ja auch in die Richtung Spieleentwicklung. Lag das jemals auf dem Tisch als Idee zu sagen, du, ich werde Entwickler, ich gehe in die Branche?
Ja, das lag eigentlich tatsächlich schon auf dem Tisch. Tatsächlich habe ich da im Lebenslauf auch einen Schritt noch unterschlagen. Und zwar, ich habe angefangen tatsächlich mit Germanistik und linguistische Datenverarbeitung in Trier. Das ist im Endeffekt so eine Vorstufe von dem, was man heute als die Large Language Models kennt. Mhm. Aber ich war einfach ein zu schlechter Programmierer. So einfach war das. Also wir hatten damals in dem Studium dann auch so ein Projekt gestartet, wo wir dann halt irgendwie so eine Software für so eine automatische Übersetzung für Klingonisch entwickeln sollten. Und da war ich dann halt irgendwann raus. Also es war lustig, auch mit den Jungs, mit denen wir das gemacht haben. Aber nee, das war dann halt nicht meins. Und dann hatte ich aber zu dem Zeitpunkt auch schon, das kommt auch noch hinzu, war ich auch schon angesprochen worden für so eine interne Testgruppe nochmal zusätzlich bei Ascaron. Und zwar hatten die damals für, ich war ja halt sehr aktiv bei Anschluss gewesen. Das gab da auch viel hin und her. Die hatten also Anschluss 4 war ein totaler Flop gewesen. Dann haben sie noch mal die Edition nachgeschoben, so als Wiedergutmachung für die Fans. Da haben sie viel Fan-Feedback gesammelt und so. Und da war ich dann auch in der Beta-Gruppe dabei. Und dann irgendwann wurde ich dann halt angeschrieben, hey du, wir haben jetzt irgendwie so 3-4 Foren-User ausgewählt, dass wir denen noch mit denen noch mal eine mega geheime Gruppe gründen.
Nochmal gewonnen.
Ja, also es war super lustig. Und wir wollen euch was zeigen. Und dann wurden wir tatsächlich eingeladen nach Köln. Also da sind dann auch wirklich aus ganz Deutschland dann halt die Jungs dann hier zusammengefahren. Das waren so meistens, die meisten waren so 10 Jahre älter oder so gewesen als ich. Und ich war so der Jüngste in der Runde. Und wir saßen da in diesem Restaurant oder Café in Köln. Und dann kam halt der Entwickler halt von, also der Game Designer von Anschluss rein und hat gesagt so, wir wollen einen Nachfolger machen und wir wollten mal hören, was ihr dazu denkt. Und wir stellen uns so vor, dass wir mit euch so ein geheimes Forum machen, wo ihr auch noch mal Feedback geben könnt und so. Also wirklich, also total community-driven, diese Entwicklung. Und das war schon toll. Also das war krass. Auch eine Gruppe wirklich sehr cleverer Menschen, die dann auch da sich gefunden haben, die dann auch gepostet haben und kommentiert haben und so Überlegungen angestellt haben, wie man das Spiel noch besser machen könnte. Das war wirklich eine schöne Erfahrung gewesen.
Aber. Also du hattest ja nicht nur einen, sondern beide Füße in der Tür von Ascaron. Das ist ja wirklich beeindruckend. Und da drängt sich nochmal mehr die Frage auf, warum dann nicht nach der Schule sagen, hallo, Herr Frau Ascaron, ich wäre jetzt bereit, komplett bei Ihnen einzusteigen. Warum das nicht?
Ja, weil ich dazu schon immer gesagt habe, ich würde gern studieren. Ich studiere auch einfach so der Sicherheit wegen. Und die erste Idee war ja, ich mache jetzt, also das Praktikum bei Sacred war ja damals auch noch vor dem Studium. Also ich habe meinen Zivildienst geleistet nach der Schule und dann war ja so eine Brückenzeit von 4 Monaten. Und da hatte mein Vater halt gesagt, ja, weißt du was, dann bewerb dich doch mal, wenn du die ganze Zeit da mit diesem Beta-Tester zugange bist. Und da habe ich gesagt, ja klar, probier es mal. Und dann ging darüber tatsächlich der Kontakt, dass ich dann halt auch tatsächlich das erste Mal gearbeitet habe. Aber damals habe ich noch gedacht, ja gut, und dann studierst du halt linguistische Datenverarbeitung. Und als das dann nicht lief, hatte ich aber schon, sag ich mal, das zweite Bein dann auch in der Tür. Da hatte ich auch schon das Praktikum bei Related Designs dann und war dann so in der Phase, was mache ich jetzt? Und dann hatte ich auch nochmal mit meinem Bruder gesprochen gehabt, und er hat dann auch gemeint, ja, dann du, die Branche hast du ja eh schon sicher, dann studier doch das, was du gut kannst oder worauf du Lust hast. Dann habe ich gesagt, alles klar, dann mache ich Deutsch und Geschichte. Und dann ging das so weiter.
Related Designs, genau, das ist die Station, die dann mit Anno 1701 und Anno 1404 zusammenhängt. Ab 2006 steht hier in meinen Notizen. Bevor wir dazu kommen, nochmal ganz kurz eine Rückfrage zur Geschichte, weil ich habe ja selbst auch Archäologie studiert und bin deswegen auch sehr neugierig. Warum Geschichte? Was reizt und reizte dich an diesem Fach ausgerechnet?
Ja, alles. Also tatsächlich, ich liebe Geschichte. Ich bin ein Riesenfan. Ich komme ja auch aus so einem kleinen Ort, so an der Mosel, wo dann auch wahnsinnig viele auch dieser alten Burgen und so weiter direkt so das Flussufer säumen. In direkter Nähe war die Burg Elz, also die älteste erhaltene Burg Deutschlands und so. Das heißt, ich bin quasi mit Geschichte um mich herum groß geworden und war da auch immer schon ein Riesenfan, auch und habe dann im Endeffekt alles verschlungen, was ich dazu bekommen konnte. Dokus, historische Romane, Spiele natürlich. Also das ist hat mich halt nie losgelassen dann.
Ja, Leidenschaftsstudium und gleichzeitig auch eines, wo man dann, also zumindest dann ein paar Jahre später sagen würde, okay, das ist jetzt nicht unbedingt das Sicherheitsstudium, das einem vorschweben würde, wenn man sagt, ich will noch eine Sicherheit im Hintergrund. Gab es einen Plan damit, mit der Kombination Geschichte, Germanistik auf Magister?
Ja, also der Plan Z war halt Lehramt.
Das aber ganz da hinten.
Ja, genau. Also der Plan war tatsächlich die Spieleentwicklung und für die Sicherheit, dass man im allergrößten Notfall kann man ja dann immer noch Lehrer werden, habe ich dann immer gesagt so, oder ich hatte auch damals gedacht, ja, vielleicht auch an die Uni gehen, hätte ich mir auch gut vorstellen können, da bleiben oder so. Oder auch in dem Archiv arbeiten, das habe ich mir ja dann auch angeschaut oder so. Ich habe es mal auf mich zukommen lassen, aber der Plan A war auf jeden Fall, erstmal mit der Spieleentwicklung zu schauen, wie weit ich da komme.
Ja, und da gab es ja dann 2006 dieses Riesenkapitel, also eines der Riesenkapitel, nämlich eben die Arbeit als Game Design Assistant bei eben Related Designs, wo du dann an Anno 1701 und Anno 1404 mitgearbeitet hast. Erstmal vorneweg, zu diesem Zeitpunkt, du und die Anno-Reihe, gab es da schon irgendeine gefühlige Beziehung?
So gefühlig tatsächlich noch nicht, weil ich hatte ja auch, glaube ich, in dem letzten Cast schon erzählt gehabt, weil ich mit 1602 ja gar nicht so richtig spielen konnte, als das so groß war, weil das damals auf meinen Rechnern nicht lief und just 1503 auch nicht. Also, dass die Rechner jeweils immer so in der Phase überfordert waren, als diese Spiele dann rauskamen. Ich konnte das halt nur so indirekt verfolgen über diese ganze endlose Berichterstattung in der Fachpresse. Also das war ganz lustig, weil ich habe das so indirekt alles aufgesaugt über Anno. Ich wusste da alles. Ich war auch so jemand, der dann auch immer den Tipps und Tricks Teil auch gelesen hat, selbst wenn das Spiel nicht da nicht spielen konnte und so. Aber das war halt so eine ferne Welt. Und dann mit 1701 war das erste Mal, wo ich tatsächlich 100% einsteigen konnte. Ich meine, 1602 habe ich dann schon nochmal nachgeholt zwischendrin. Aber es war halt nicht ganz das Gleiche gewesen. Also voll eingestiegen bin ich dann wirklich mit 1701.
Ja, und die sitzen beziehungsweise saßen ja vielmehr in Mainz. Bist du da ins Büro gegangen oder war das ein Online-Homeoffice-Job?
Ich bin da ins Büro gegangen. Also das
ja,
war
krass.
Ja.
Weil ich frage mich die ganze Zeit, wenn du da ins Büro gehst, wie hattest du denn zu dieser Zeit noch Zeit fürs Studium? Das lief ja da parallel.
Das war immer in den Semesterferien. Also die waren immer, diese ganzen Praktika waren immer so getimt, dass sie exakt die Semesterferien abgedeckt haben oder die Phase vor dem Studium. Das war aber auch schon ganz schön stressig, habe ich dann auch gemerkt, weil da muss man ja die ganzen Hausarbeiten schreiben. Das heißt, es sah dann oft so aus, dass ich dann halt erstmal ins Büro gefahren bin und dann zurück und dann abends noch an der Hausarbeit dann gesessen habe, die dann noch übrig waren von dem Semester. Aber das war dann, die haben auch eigentlich, hatten sie mir auch damals schon gesagt, sie machen nur ein halbes Jahr Praktikum. Das war dann auch Glück, dass sie gesagt haben, ja, für das, was wir jetzt gerade suchen, da gehen auch 3 Monate erstmal. Und das war, ja, und dann habe ich halt 2 Jahre in Folge dann im Endeffekt das dann immer in den großen, langen Sommersemesterferien dann gemacht.
Holy shit, was für ein Stress. Waren das bezahlte Praktika?
Die waren tatsächlich bezahlt. Das war auch ungewöhnlich in Deutschland damals, aber das war tatsächlich, also ja, was heißt bezahlt? Ne, 400 Euro waren oder so ein klassischer 400-Euro-Job, aber immerhin, ne, man konnte halt ein bisschen was dafür bekommen, um da die Fahrtkosten und so zu bezahlen.
Weil ich frage nämlich auch, weil ich wissen wollte, ob du einer der Menschen warst, die ihr Studium auch irgendwie finanzieren mussten, weil das passiert ja eigentlich dann typischerweise in der Zeit, in der du aber als Praktikant in Mainz bei Related Designs gesessen bist. Also mit anderen Worten, hat das denn alles hingehauen oder musstest du in all diese Pläne auch noch einen Job reinschieben?
Nee, also das war tatsächlich, in der Hinsicht war ich tatsächlich privilegiert und das ist ja eh so ein bisschen in der Spieleentwicklung so, dass halt tendenziell Menschen, die irgendwie einen finanziellen Hintergrund haben, es doch sehr viel leichter haben, da weiterzukommen. Das ist halt tatsächlich, also auch meine Eltern, die sind jetzt nicht reich oder so, aber es hat halt gereicht, dass ich mir halt eben nicht noch nebenher was noch dazu verdienen musste, um dieses Studium zu finanzieren. Und das war halt dann schon ein Startvorteil. Und im Nachhinein denke ich auch, das war schon auch, ist manchmal auch ein bisschen unfair, wenn man halt so denkt, wie viele das dann halt versuchen. Und dann eben gerade in dieser Phase, das war ja auch die Phase der komplett unbezahlten Praktika und so, wo das dann auch immer eben verlangt wurde, dass man halt, weiß ich nicht, auch vielleicht mal für ein Jahr umsonst gearbeitet hat, volontiert hat oder so. Also das war schon relativ unfair.
Ich habe das sogar am Rande übrigens im Archäologiestudium gemerkt, weil zu dieser Zeit in Heidelberg, wo ich studiert habe, war es obligatorisch, um den Studienabschluss machen zu können, bei mindestens einer Ausgrabung mitgemacht zu haben. Und so eine Ausgrabung ist teuer. Du musst die Flüge dann selbst bezahlen. Wenn es Unterkünfte gibt, musst du da was bezahlen, die Versorgung vor Ort. Und manche Studierende haben dann dort einen Punkt erreicht, wo sie gesagt haben, sie müssen mindestens ihr Studium pausieren, um genug Geld zu verdienen, um sich diese obligatorische Leistung überhaupt leisten zu können. Und das waren die Punkte, die Momente, in denen dann viele Kommilitonen und Kommilitoninnen gemerkt haben, okay, das ist eben doch ein Zweiklassending, in dem wir hier leben.
Ja, das geht ja sogar noch an der Uni weiter, ne? Wenn man dann halt tatsächlich da bleiben will. Ich meine, ich habe es mir ja dann auch nach dem Studium angeschaut. Wenn man da hört, dass man für 15 Euro die Stunde dann quasi 10 Stunden oder so arbeiten soll, da fragt man sich auch, also wie machen das denn Menschen, die da wirklich den Doktor und Professor über 10 Jahre machen? Also verrückt. Ja.
Und dann für einen Halbjahresvertrag, deutsche Wissenschaftswelt, das ist alles nicht so einfach. Aber da warst du ja zu dem Zeitpunkt noch weit weg, da können wir wieder zurückkehren ins Jahr 2006. Und wer aufmerksam zugehört hat, wird auch gemerkt haben, deine Stellenbeschreibung hat sich verändert in dieser Station. Vorher Q&A, ne? Und jetzt Game Design Assistant. Erstmal, also ich muss ja denken an meine Lieblingsserie The Office. Weiß nicht, ob du die kennst, da gibt es eine Figur, die wird immer so ein bisschen stillgehalten, indem es heißt, ja, du bist Assistant to the Regional Manager. Ist das ja auch so ein Ding, dass du gesagt hast, hallo, ich möchte gern aufsteigen und die sagen, ja komm, sag ihm, der ist Assistant ab jetzt oder wie war das?
Nee, also tatsächlich es war ja nach Sacred war es ja tatsächlich Anschluss. Das heißt, da war ich ja schon seit Ewigkeiten dann quasi in dieser Beta-Gruppe dann schon drin gewesen. Und da war es tatsächlich, dass dann gesagt wurde, ja, du kannst auch allein auch konzipieren. Und allein konzipieren heißt auch, in einem Büro mit insgesamt 4 Leuten war ich der Nummer 4. Also
sehr gut.
Ein Designer, ein Praktikant, ein Programmierer und ich glaube noch ein QA-Mensch. Das war das Team für einen Anschluss 2007 damals.
Heftig.
Und das war aber, also es ist auch so ein Projekt gewesen, was halt massiv wahrscheinlich unter den Geldnöten von Bergeron gelitten hat. Mhm. Also ich habe damals schon gesagt, seid ihr sicher, dass das reicht? So, ja, doch, das kriegen wir schon hin. Und so, okay, na gut.
Da kann ich direkt mal nachfragen, wenn ich kurz darf. Ich habe nämlich nachgelesen, Anschluss 2007, an dem du ja mitgearbeitet hast, wurde Mitte 2005 schon angekündigt, sollte eigentlich Anschluss 2006 werden. Aber, und das ist die offizielle Beschreibung, die Entwicklung hat sich zu sehr verzögert. Und jetzt bist du ja Insider. Also wenn du es erzählen kannst und magst, wie sah es denn von innen aus, diese Phase, in der dann man feststellte, oh je, das haut irgendwie nicht hin.
Naja, das sah eher so aus wie dieses kleine Meme, wo dieses Menschen da sitzt und sagt, this is fine, wenn drumherum alles in Flammen steht, weil es war so, seid ihr euch sicher? Weil was wir damals gemacht haben, war dann auch wirklich, wir haben so mit den Rendern angefangen. Also ich weiß, ich habe damals irgendwie ein Design geschrieben für irgendwie internationale Vermarktung von Vereinen oder für die Zeitung, also so quasi, dass die Ingame-Zeitung auf die Ereignisse im Spiel reagiert. Und ganz wichtig war dem Producer, dass wir unbedingt noch einen Babes-Kalender einbauen. So auch ein bisschen widerlich, also nicht nur ein bisschen, sehr widerlich. Also und dass dann halt dass da so das Menü besonders schön gemacht wurde. Ich habe dann immer gefragt, aber sollten wir nicht irgendwie an den Spieltag und den Transfers und solchen Dingen arbeiten? Und so, nein, nein, das passt schon. Das machen wir dann zuletzt. Ich so, ah, okay. Ich war ja neu. Also ich habe gesagt, ja gut, das wird dann wohl stimmen. Die haben ja schon ein paar Spiele gemacht. Das schältet sich raus, dass das nachhinein doch nicht so vielleicht ganz durchdacht war, der Plan.
Wie war denn da so die Stimmung dann damals in diesem kleinen Büro, wo dann die vier Menschen quasi da herumsaßen und ihre Arbeit erledigt haben? Ist das dann so eine Galgenhumorsituation gewesen oder hat man das da als Mitarbeiter noch gar nicht richtig absehen können, wie schwierig gerade die Entwicklung hier ist?
Ich glaube tatsächlich, dass da alle noch, also zu dem Zeitpunkt, als ich da war, waren noch alle frohen Mutes, weil es hieß dann immer, ja, ja, und dann rampen wir das dann ab am Ende vom Projekt. Das wird schon alles noch mehr. Also das ist ja jetzt nur der Start und so. Und dementsprechend, also da waren alle wirklich guter Dinge. Wir hatten auch wirklich, es war ja so quasi Pre-Production, wo wir dann waren, dann mit Konzepte schreiben und erste Pläne machen. Aber dass das halt in der Zeit nie im Leben hinhauen konnte, denke ich im Nachhinein, war eigentlich offensichtlich. Aber damals, die Leute, die damals beteiligt waren, die haben das nicht so gesehen. Die haben gesagt, ja, ja, das kriegen wir schon hin. Wahrscheinlich auch einfach, weil so ein bisschen sich ja auch die Branche gewandelt hat. Ne? Früher war es ja tatsächlich dann so gewesen, wenn du dann in den 90ern programmiert hast, da war das ja wirklich teilweise so, dass man so ein Spiel in so einem halben Jahr auch komplett zusammenstellen konnte mit so ein paar Überstunden und so, wie das dann immer so schön hieß. Und da war das halt wirklich so, dass man gesagt hat, ja, viele Sachen, man hatte auch das Gefühl, ja, wir haben ja schon Ansätze, ne? Wir haben ja schon das den Vorgänger entwickelt und so. Wir wissen ja schon, wie der Hase läuft. Aber de facto, man hat auch nichts benutzt, was vorher schon da war. Also man hätte auch nichts, worauf man hätte aufbauen können. Man hat das wirklich von Grund auf entwickelt. Und die Teile, die drin waren, die waren auch wirklich gut. Sowas wie Spielertransfers und so, die waren richtig ausgefeilt und schön geworden. Aber der Kern des Spiels von so einem Fußballspiel, nämlich die Fußballsimulation, die kam halt viel zu spät. Und das war schon ein Problem.
Das war ja dann spätestens hier jetzt die erste Station in deiner, ich sag mal, Laufbahn in der Spielebranche, wo du gemerkt hast, oh Gott, so ein Job und drumherum, das kann ganz schön ruckeln hier in dieser Branche. Ist auch alles so ein bisschen haut drauf wie, ne? Man guckt so ein bisschen, dass der Nagel irgendwie ins Holz reinkommt. War das auch einer der Momente, wo du dir gedacht hast, so, boah, weiß ich nicht, ob ich hier später mal wirklich arbeiten will? Oder fand man das cool zu dem Zeitpunkt? Weil da warst du ja auch ein junger Mensch.
Ja, also es war tatsächlich natürlich auch so gewesen, dass damals hatte mich sogar der Producer gefragt, ob ich nicht hier mein Studium schmeißen will und hier anfangen will. Und ich hab schon hart überlegt und hab so gedacht, ja, ist schon verlockend, aber nee, ich will das noch fertig machen und so lang ist ja auch gar nicht mehr. Und danach kann ich ja immer noch anfangen, stellt sich raus, die Firma geht pleite in der Zeit.
Oh Mann, ey.
So, das Spiel wird ein großer Flop, also ja. Groß nicht, also es ist ein schönes Spiel geworden, in Teilen, aber in anderen Teilen hat er so richtig, richtig kaputt und das war schon, wo man im Nachhinein gedacht, drei Kreuze geschlagen hat, dass man das damals nicht unterschrieben hat und auch, was auch ganz witzig war, dass dann, als ich dann gegangen bin, haben sie aber gesagt, ja, aber vielleicht kannst du doch noch irgendwas machen. Und ich so, ja, eigentlich habe ich aber auch noch Studium und muss auch zu Hause noch ein bisschen bei was helfen und habe dann gesagt, ja, aber ich kann ja euch noch mal so zwei Wochen oder so noch mal zuarbeiten, so Texte schreiben für die Zeitung oder so. Und dann haben sie gesagt, ja klar, kriegst du auch dafür eine Entlohnung und so, schicken wir da dann zu, wenn du uns das schickst. Und dann habe ich das halt zwei Wochen gemacht, denen zugeschickt und habe dann aber auch noch mal nachgefragt, so, seid ihr sicher? Also ich war da auch noch nicht so ganz sicher in der Rechtschreibung, guckt dann auch jemand drüber. Ja klar, machen wir auf jeden Fall. Und dann schicke ich das denen zu, höre nie wieder irgendetwas. Und ein Jahr später erscheint das Spiel, diese Spiele sind komplett unredigiert in dem Spiel drin, voller Tippfehler, weil die irgendwie nachts um eins oder so teilweise entstanden sind. Und ich einfach nur auf Masse gearbeitet habe, so möglichst schnell, möglichst viele Meldungen rein. Geld habe ich natürlich auch nicht bekommen und die Firma ist insolvent.
Oh mein Gott. Aber ist das nicht auch irgendwie, also mir fehlt das richtige Adjektiv, aber wenn man heute dieses Spiel dann anschmeißen würde, würde man deine original aus Studentenzeit stammende Rechtschreibfehler noch darin finden? Das ist ja faszinierend.
Ja, also deswegen, also ich bin auch tatsächlich sehr stolz auf das Spiel und auch am Ende, es ist Italien wirklich toll. Und sie haben es auch da nochmal so ein bisschen zurechtgebogen mit Patches und so. Es ist jetzt nicht komplett kaputt, aber es war halt einfach traurig zu sehen, weil man hatte schon das Gefühl, ach, wenn die ein halbes Jahr mehr bekommen hätten oder ein Jahr, das wäre, hätte wahrscheinlich an den alten Erfolg durchaus anknüpfen können. Das war ein gutes Produkt per se an der Phase. Ist dann halt nur am Ende das Geld einfach ausgegangen. Das war halt das Problem.
Mhm. Ja, und dann, jetzt kommen wir wieder dahin, 2006, diese neue Station mit dem neuen Spiel, Related Designs und da dann Game Design Assistant für Anno 1701 und Anno 1404. Da ist auch was Neues außerdem in deine Jobbeschreibung reingerutscht, über das wir mal kurz sprechen können, und zwar außerdem warst du zuständig für Research, also im Grunde sowas wie historische Beratung, so stelle ich es mir vor. Kannst du uns mal davon erzählen, wie man sich das vorstellen kann? Wir haben in unserem Vorgeplänkel zu Anno 2070 auch schon mal darüber kurz gesprochen, aber hier gerne auch nochmal, weil ehrlich gesagt dieses Gespräch auch schon wieder eine Weile zurückliegt. Wie kann man sich das vorstellen? Weil das ist so eine Zeit, also ich war ja selbst nicht Teil davon, aber das ist so eine Zeit, wenn man das rekonstruiert, so das Verhältnis Spielebranche zu Zusammenarbeit mit Historikern und Historikerinnen, da wurde bei vielen Titeln, zum Beispiel einem Assassin's Creed, ich glaube zwei Jahre davor oder ein Jahr davor, als es erschienen ist, auch zum Beispiel gesagt, wir haben zusammengearbeitet mit Leuten vom Fach, die kennen sich mit Geschichte aus, aber es stellt sich dann später heraus, in den vielen Interviews, die zwei Dekaden später erschienen sind, naja, wir haben da halt einen Prof gefragt, möchtest du deinen Namen mit auf die Packung draufschreiben, damit wir sagen können, da war ein Experte mit dabei, und so richtig ernst genommen hat man das nicht. Wie sah das denn hier aus? Bist du richtig in die Bib gegangen, hast gesagt, Leute, ich habe eh die Bücher daheim, ich mache euch das?
Ja, also das war auch tatsächlich sehr akribisch bei Related Designs. Mhm. Also die haben diese Pre-Production auch wahnsinnig ernst genommen, auch wirklich viel auch so historisches Material gesichtet, auch Bücher wirklich aus der Bibliothek ausgeliehen. Wir hatten sogar auch intern in dem Studio eine eigene Bibliothek mit Fachbüchern zum Mittelalter, oder nicht zum Mittelalter damals, was frühe Neuzeit und so, was man da auch so an Kostümen, was man da als Referenzmaterial nehmen konnte, Baustile und so weiter, typische Probleme der Zeit. Ich meine, das Studio war eh schon auch sehr stark geprägt davon. Der Thomas Potkenker, der Gründer, ist auch selber gelernter Historiker. Und die Menschen, mit denen ich damals gearbeitet habe, der Creative Director, der Dirk Rieger, der das ja bis 1800 gemacht hat, war ein Riesengeschichtsfan. Der Sebastian Bembera, der Lead Designer, mit dem ich das gemacht habe, war ein Riesenfan von Geschichte, hat auch wahnsinnig belesen, hat jedes Sachbuch zum Thema Geschichte verschlungen. Das war schon so, dass man sagen wollte, ja, wir hätten jetzt noch jemanden von der Uni dazunehmen können. Das wäre jetzt aber auch, ich glaube, der hätte vielleicht noch mal ein, zwei Sachen kritisch hinterfragen können, was in so vielleicht populären Sachbüchern drin war. Aber das ist schon relativ bemüht um Akkuratesse gewesen. Also im Rahmen dessen, und da kommt natürlich das große Aber rein, was als Spiel funktioniert. Also da war schon ganz klar immer die Einschränkung, ja, Anno ist ja irgendwo auch immer so ein bisschen so eine Fantasy-Welt, und im Zweifel Game Design First. Also.
Wo aber auch nochmal mal wahrscheinlich eine Unterscheidung, nee, nicht wahrscheinlich, man muss eine Unterscheidung nochmal treffen zwischen Geschichtsenthusiast und jemand, der wirklich auch vertraut ist mit quellenkritischer Arbeit, weil es gibt ja so viele Beispiele von geschichtsenthusiastischen Creative Directors. Wir können bei dir, Rieger, nochmal anfangen. Der war ja Creative Director, wie du selber gesagt hast, bei Anno 1800, und auch die Person, die vor vielen Jahren in einem Livestream auf eine Nachfrage sagte, ja, Zeit der Industrialisierung und Sklaverei gab es nicht mehr, kein Problem. Und ich meine, selbst wenn er es nicht so gemeint hat, er hat gesagt, und das ist dann sowas, wo man denkt so, hey, naja. Oder auch anderes Beispiel, der Chef da von Warhorse Studios und Kingdom Come Deliverance 2 und Kingdom Come, der hat sich ja auch schon häufiger beschrieben als Geschichtsfan, und der kennt sich sehr gut aus und liest gerne Bücher über das Mittelalter, und der sagt halt auch dann Stuss wie, naja, das osteuropäische Mittelalter, da gab es nur die White Boys und so, und das sind immer so Beispiele, bei denen man merkt, ja, das sind geschichtsinteressierte Menschen, aber es gibt dann eben nochmal einen Unterschied zu Leuten, die das auch wirklich wissenschaftlich betreiben können und auch Recherche betreiben.
Ja, und natürlich aber auch das, was man öffentlich sagt. Also das, ja, das ist, noch, ist tatsächlich auch, was wir ja zum Beispiel bei 1701 gemacht haben. Die 1701 ist eine fast 1:1 Kopie von 1602. Auch so einer der Punkte, warum ich da nicht mehr so viel zurückgegangen bin. Es gab nur eine wirklich große Änderung, neben so kleineren Ergänzungen, sowas wie Ingame-Hilfe und diesen schönen Baumodus und so. Aber die große Änderung war, dass man gesagt hat, man nimmt die indigenen Völker raus und ersetzt sie und macht daraus quasi diese dritten Parteien, mit denen man dann noch Handel treiben kann. Weil vorher waren diese indigenen Völker tatsächlich Teil der Karte gewesen und konnten dann auch zerstört werden. Und da hatte man auch gesagt, also ja, also das macht man heutzutage nicht mehr.
Ja. Ja. Ach, das ist alles so ein Thema, ey, das ist wirklich faszinierend. Apropos auch faszinierend, ich habe nochmal nachgeguckt, wann die beiden Annos erschienen sind, also 1701 und 1404 und wie lange du bei Related Designs gearbeitet hast, bevor du dann zur nächsten Station gerutscht bist und da ergab sich dann wirklich mitbekommen und quasi aktiv mitverfolgt, hast du auf jeden Fall den Release von Anno 1701. Bei 1404 warst du zumindest von dem, was ich gelesen habe, schon weg bei Related Designs, als es erschienen ist. Wie ist es denn bei dem Release eines Annos dabei zu sein? Das ist ja vor allem auch 1701, das hat ja, wenn ich das richtig übersehen habe, auch tolle Kritiken bekommen und all das. Wie ist das, sowas mitzuerleben? Also so eine dann auch schon bekannte Reihe da dann mitzuverfolgen und bis zum Release zu tragen. Habt ihr euch da dann alle im Büro versammelt und irgendwie, weiß ich nicht, die ersten Reaktionen verfolgt? Wie war das für dich?
Also es war, ich meine, dass ich beim eigentlichen Release nicht mehr dabei war. Ich war, glaube ich, war raus, als das Goldmaster raus war. Also wir haben irgendwie, ich habe das so knapp um eine Woche verpasst, weil das Studium da halt schon wieder losging und ich konnte einfach nicht dann halt in dem Moment dann halt da sein. Das war was super schade war. Aber es war halt trotzdem, also die ganze Atmosphäre davor habe ich halt schon miterlebt. Ne? Dieses, weil was man sich ja heute auch nicht mehr vorstellen kann, das war ja ein ganz neues ganz neue Dimensionen auch für das Studio Related Designs. Die haben ja vorher sowas wie America oder sowas gemacht, so kleinere Titel. Und das war jetzt auf einmal so eine große Marke. Also man kann sich gar nicht vorstellen, wie groß Anno zu gerade 1602 in Ende der 90er war. Auch da liefen ja sogar dann irgendwelche Fernsehwerbung mit Sky Dumont, der dafür Werbung gemacht hat. Und es war also schon so eine gewisse Anspannung, aber auch eine gewisse Gelassenheit, weil tatsächlich, ich habe ja schon erzählt, weil man einfach schon sehr weit war. Man hatte dieses Spiel war seit einem halben Jahr mehr oder weniger fertig gehabt und nur noch gepolished. Und dann war trotzdem diese Stimmung der gespannten Erwartung. Und dann kamen halt die ersten Reviews rein und die waren halt richtig, richtig, richtig gut. Also wirklich auch so ein Triumph und solche Sachen und führte Anno in die dritte Dimension und was dann auch alles kam. Und da war schon die Erleichterung überall mit Händen zu spüren und auch die Freude und der Stolz, ne? Das, was man da geleistet hat. Also vorher relativ kleines Studio, das war ja auch nur, weiß nicht, im Game Design waren wir, glaube ich, zu viert damals gewesen. Also das ist schon, war schon eine ganz besondere Stimmung da gewesen.
Gab es bei diesem Spiel, also jetzt bei Anno 1701, etwas, wo du rückblickend sagen würdest, da habe ich ganz besonders spürbar meine Finger drin gehabt, so das ist so dein Projekt vor allem gewesen bei diesem Spiel oder ist das schwer zu sagen, weil du überall drüber gegangen bist?
Ich war vor allen Dingen, also in der Phase war ich sehr viel in dem Research halt eben zugange gewesen, habe dann auch ja auch so Konkurrenzanalyse gemacht. Vielleicht, also ich habe meinen Teil dazu beigetragen, dass Anno ewig lang halt diesen geraden Straßenbau hatte.
Nein, also wirklich?
Ja, einer der Aufgaben war gewesen halt zu recherchieren, so Straßenbau in anderen Aufbauspielen. Da war unter anderem halt eben Siedler, ich glaube 7 war kurz vorher erschienen oder 6, ne, Siedler 6 müsste es damals gewesen sein. Die hatten schon diesen freien Straßenbau. Und die allgemeine Überzeugung war im Game Design, ja, das ist eher frickelig und man kriegt das gar nicht richtig hin und so. Und dann habe ich das recherchiert und es war wirklich frickelig. Und habe das auch nochmal bestätigt. Und das war, ich glaube, das war so die Begründung, die dann die nächsten 10 oder 15 Jahre dann rausgeholt wurde. Wenn wieder jemand gefragt hat, warum machen wir denn eigentlich nicht diesen Straßenbau frei? Und ansonsten, ja, also ich war damals wirklich nur bei den ganz kleinen Sachen dabei. Also ich habe da, wo ich viel mitgearbeitet habe, war bei der Annopedia, die meisten Bilder, also diese Ingame-Bebilderungen, habe ich dann gescreenshottet. Also da sieht man mich quasi immer, wie ich da, wer das Spiel heute noch öffnet und die Annopedia öffnet, sieht dann meinen Bildschirm quasi, wo dann irgendwo irgendwelche Schiffe abfotografiert sind. Ach, und toll. Schöne Blickwinkel und so, ja.
Ach, richtig schön. Ja, und von hier aus, jetzt kommt ein Kapitel, das finde ich, sticht auf so eine besondere Art und Weise heraus, denn 2009 herum folgt, ich habe es in meinen Notizen genannt, das Big Point Kapitel. Big Point, um Gottes Willen, der Dialekt hat zugeschlagen. Big Point Kapitel. Hamburger Firma, da hast du als Game Data Analyst unter anderem gearbeitet. Das ist ja jetzt, ich sag mal, inhaltlich und thematisch ein anderer Schwenk, der hier reinkommt. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, das hat schlicht und ergreifend mit der Finanzkrise zu tun, die 2009 halt zugeschlagen hat und ganz viele der Studios, die ich so kannte, halt so ein bisschen weggewischt hat. Also das war so eine Phase, wo in Deutschland reihum Studios pleite gegangen sind und gleichzeitig halt die Free-to-Play-Spiele so richtig im Kommen waren. Also dass da wo eingestellt wurde, war das Free-to-Play und Online. Und alles andere war mehr oder weniger, waren dann nur noch so die paar Leute, die schon in der Firma drin waren, die sich daran noch quasi festgeklammert haben. Aber Neueinstellungen irgendwie als Game Designer in Deutschland, keine Chance damals. Wenn dann tatsächlich nur für Free-to-Play. Und dann habe ich halt damals geguckt, was gibt es denn noch? Auch so im Umkreis, weil ich wollte ja weiter in die Spieleindustrie rein, auch so als Vollzeitstelle. Es gab natürlich immer noch so ein paar Praktikumsstellen. Ich wollte ja natürlich dann auch mal richtig anfangen nach dem Studium. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann versuchst du es mal bei Big Point. Und das war schon auch eine faszinierende Erfahrung gewesen, weil man ja tatsächlich sehr von der Business-Seite dann auch dann da dran geht. Also man schaut, also ich war schon auch, meine Aufgabe war schon auch, die Spiele zu reviewen, ob es da irgendwas gibt, was man noch verbessern könnte, aber auch natürlich immer auf den Blick mit Monetarisierung. Also wie viel Geld kann man damit verdienen? Was könnte man noch auch in der aus der Konkurrenz übernehmen, was dann noch ein bisschen mehr Geld bringt oder so? Und ja, es hat mir auch so ein bisschen so die Relativität von Statistik vermittelt. Weil das ist ja ganz faszinierend. Wir hören immer wieder, ja, in den Statistiken steht dies und das. Aber es gibt halt zwei Arten von Statistiken. Es gibt die Art von Statistik, die so eindeutig ist, dass das so ziemlich jeder sehen kann. Also irgendwas, in einem Monat gibt es plötzlich ein Drittel mehr Umsatz oder sowas nach einem Update und der Umsatz bleibt auch weiterhin hoch oder so. Das ist sowas, wo man sagt, ja gut, wahrscheinlich war das dann das Update gewesen, was wir gemacht haben. Es gibt aber auch diese Dinge, wo man sagt, naja, jetzt ist das irgendwie 1% raufgegangen in diesem Monat, im nächsten Monat ist es dann 1% runtergegangen. Ja. Und das hatte dann schon auch so ein bisschen was so, weiß ich nicht, von so prophetischen Lesen im Rauch.
Ja,
so.
Ja.
So wie im Orakel von Delphi, weil man muss ja jeden Monat einen Bericht schreiben, die Geschäftsleitung verlangt das, sagt so, hier, was ist denn da los, warum ist da 1% runter? Und man sagt so, ja, also es könnte daran liegen oder an jenem oder so. Vor allen Dingen, wir hatten halt, ich weiß gar nicht, im Vierteljahr jährlich oder halbjährlich oder so, hatten wir einmal einen Bericht an die Investoren. Und da musst du für jeden einzelnen Bereich, also Big Point hat das ja auch international vertrieben, ihre Spiele. Es waren ja alles so kleine Browserspiele, die dann aber halt in ganz vielen Ländern gespielt wurden. Und dann musste man natürlich sollte man zu jedem Land was schreiben. Warum ist denn da jetzt in diesem Land jetzt mehr Gewinn als in dem anderen Land oder so? Und zwar auf einer Monatsbasis. Und man sagte so, ja, so viel kann ich da gar nicht zu sagen, aber man musste das ja irgendwie füllen. Also schreibt man dann rein, ja, so 1% nach oben, das scheint eine gute Entwicklung zu sein. Offenkundig war das ein guter Monat für die Türkei oder so. Das war schon, das hatte manchmal so ein bisschen absurde Züge. Und das ist die absurdeste Geschichte damals war wirklich gewesen die Februarkrise. Und zwar war es so gewesen, dass nach dem Weihnachtsgeschäft so im Dezember, das war immer so der Höhepunkt gewesen, ist ja in den meisten Sachen so, wo man halt den meisten Umsatz macht. Und dann ging das dann oft im Januar runter. Und dann kam der Februar und es wurde nicht besser, sondern es wurde viel, viel, viel schlechter. Auf einmal überall X% Verlust und alle waren ganz in heller Aufregung. Es wurden Krisenmeetings einberufen und es wurde überlegt, was müssen wir denn machen? Es wurden Sonderschichten geschoben und so weiter. Und das hatte einen sehr simplen Grund. Und kannst du dir den schon denken?
Ich sitze hier und versuche drauf zu kommen, aber ich fürchte, ich bin als Mensch auch. Zu weit weg von dieser Art des Denkens. Ich stehe wie vor einer Mauer und weiß nichts.
Naja, eigentlich ist es relativ simpel. Der Februar hat ja nur 28 Tage.
Oh. Das ist so ein Kneipenquiz-Logik, ey. Oh Mann, ey.
Ja, und es war tatsächlich so gewesen, dass wir das natürlich gesagt haben. Wir haben gesagt, Leute, wenn wir den Umsatz vom Januar mit 31 Tagen mit dem vom Februar mit 28 Tagen vergleichen, ist klar, dass der niedriger ist. Unsere Chefin hat das dann auch aufgeschlüsselt in der Analyse und hat dann so gesagt, hier pro Tag, da ist kein Unterschied. Das ist einfach nur ein normales Auf und Ab, so wie es immer ist. Aber das wurde nicht gehört. Und damals habe ich ja auch schon so ein bisschen an der Weisheit von großen Firmen zu zweifeln begonnen. Mhm. Und damals dachte ich, sind die alle doof? Und heutzutage denke ich so, also das, und das ist jetzt Spekulation, aber denke ich mir auch, ja, das ist ja A, eine gute Gelegenheit, dem Team nochmal Feuer zu geben. Ne, da wurden auch teilweise auch Leute entlassen und so. Und gleichzeitig ist natürlich auch der schöne Effekt davon, dass im März du fantastische Wachstumszahlen hast.
Oh, Kapitalismus, ja, sehr gut.
Ja. Krass. Und das ist halt sowas, und ich will nicht wissen, in wie vielen Firmen diese Februarkrise auch existiert. Das war schon faszinierend zu sehen.
Wirklich faszinierend. Du warst da 2 Jahre lang, bevor es dann wieder, traditionellerer Spieleentwicklung ging. Da kommen wir gleich dazu. Diese 2 Jahre bei BigPoint mehr oder weniger, rückblickend, war das eine schöne Zeit, weil es war auf jeden Fall eine einschneidende, weil auch die Art des Arbeitens, nicht nur was den Aufgabenkatalog anging, sondern auch, was du so erzählst, es klingt ganz anders wie die Stationen davor bei Related Designs zum Beispiel, weil ich da so den Eindruck habe, das war so ein bisschen, also auch professionelles Arbeiten, aber die Anzahl der Pizzaschachteln im Raum waren höher. Also da saß man dann zu viert da rum und hat dann, ne, wir alle finden Geschichte toll und arbeiten jetzt an Anno richtig toll. Und jetzt versus BigPoint, okay, wir brauchen die Zahlen für den nächsten Investoren-Call. Es ist schon anders gewesen, oder?
Ja, total. Also es war auch nicht meine Welt und vor allen Dingen war ich auch sehr kritisch gegenüber dem, was wir da tun, weil natürlich fragt man sich auch, okay, wir setzen Millionen damit um, dass wir ein Spiel, was wirklich sehr, sehr basal ist, anbieten. Und natürlich fragt man sich da auch, was sind das für Menschen, die für so ein Spiel mit all den Spielen, die da draußen sind, so viel Geld teilweise raushauen. Und da, ich meine, die Antwort, die immer gegeben wird, ist so, ja, das sind ja nur kleine Beträge. Aber wir wissen ja alle, es gibt auch die Wale, die diese Riesenbeträge machen. Und da ist dann immer die interne Rechtfertigung, so, ja, das sind dann alles Millionäre und Leute, denen das Geld halt locker sitzt. Und mein Gott, so ein Fußballstar, der kann sich das halt leisten. Und das stimmt auch. Aber man denkt natürlich schon, also man weiß auch, wahrscheinlich wird es auch die anderen Leute geben, die eben da vielleicht sich nicht so unter Kontrolle haben oder Kinder, die dann einfach die Kreditkarte leeren oder eben irgendwelche Menschen, die es eigentlich nicht bezahlen können, was sie da ausgeben. Und das ist tatsächlich sowas, das fand ich sehr dubios, zumal ja auch der ganze Prozess der Monetarisierung sich ja auch nur darum dreht, wie können wir die Leute noch länger halten, wie können wir sie noch länger binden, wie können wir noch mehr Geld aus denen rauspressen in dieser Zeit. Und das ist so ein bisschen die dunkle Seite des Game Designs, die man dann so ein bisschen schon kennengelernt hat. Und dann war auch so die Situation, dass ich gesagt habe, so, nee, ich will das nicht mehr. Ich habe dann halt tatsächlich einen Brief geschrieben, auch eine Initiativbewerbung geschrieben, dann an Related Designs, habe gesagt, so Leute, wie sieht's denn aus? Sucht ihr nicht vielleicht doch noch einen Game Designer? Weil ich möchte wieder tatsächlich an Spielen arbeiten und Konzepte schreiben und so. Und ich glaube nicht an Monetarisierung und so. Und das hat tatsächlich geklappt. Also da wurde ich eingeladen und hatte das Bewerbungsgespräch damals gehabt. Und dann haben sie gesagt, ja, du, das passt super gut. Ich hatte ja auch schon in einer Folge erzählt, einer der Designer ist gerade gegangen und du kennst ja auch die Firma und das Spiel und so. Warum denn eigentlich nicht? Was ich zu dem Zeitpunkt aber auch nicht wusste, ist, dass im Hintergrund natürlich auch noch die Planungen für das nächste Projekt liefen, wo ich dann auch eingesetzt werden sollte. Das war aber da zu dem Zeitpunkt noch nicht bewusst. Ich wurde halt eingestellt nur für Anno. Dann erstmal für Anno 2070.
War das nächste Projekt, auf das du anspielst, dieses Might and Magic Heroes Online?
Genau, ein Free-to-Play von meinem Browser-Game.
Ja, da kam es wieder zurück, die Monetarisierung. Ach du liebe Zeit. Ja, da kann ich direkt meine Frage anschließen zum Thema Monetarisierung. Vorher kurz zu diesem Kapitel 2170. Ich schlage vor, wir klammern das hier mal aus, weil das ist ja dann Thema in unserer Nachholfolge zu diesem Spiel. Da können wir uns dann darauf stürzen. Auch für alle, die sich dafür interessieren, das arbeiten wir dann in der passenden Folge dazu auf. Hier dann der nächste Schritt nach 2170, da sind wir im Jahr 2012. Might and Magic Heroes Online, wo du eben unter anderem mit der Monetarisierung dieses Spiels vertraut wurdest. Gibt es denn, und das kann ich jetzt mal an dieser Stelle fragen, für dich rückblickend mit all deinen Erfahrungen irgendwie eine moralisch einwandfreiere Art, Spiele zu monetarisieren? Also ist es möglich in deinen Augen, Spiele mit so einem Free-to-Play-System zu versehen, ohne daraus direkt so ein Dark-Pattern-Ding draus zu machen und Leute in so eine fast schon Abhängigkeit zu treiben?
Ich glaube, das Schwierige ist, dass wenn du es, selbst wenn du es so machst, irgendwann wird es so. Also, dass die, also es gibt immer diese fairen Monetarisierungen oder Spiele, die tatsächlich darauf zielen, dass sie sagen, nein, nein, wir wollen da gar nicht so viel haben. Aber natürlich, wenn dann so das Spiel sich so langsam dem Ende zuneigt und man sagt, wir haben immer weniger Entwickler, wir müssen trotzdem noch irgendwie die Server betreiben, das kostet ja auch alles Geld, so ein Online-Spiel und so weiter, dann steigt natürlich schnell die Versuchung oder wenn auch der Lead dann halt wechselt oder so, dass natürlich auch ringsherum alle fragen, sag mal, warum macht ihr nicht das, was alle machen? Warum verzichtet ihr freiwillig auf Geld? Weil am Ende ist ja auch jedes Spieleunternehmen ein Wirtschaftsunternehmen und auch selbst die kleinen Indies, ne? Das ist halt, am Ende träumt jeder von dem Riesen-Bestseller, der Tag und Nacht gespielt wird, also der wirklich den großen Impact hat und nicht, dass man, sag ich mal, für die 500 Leute auf Steam entwickelt. Es gibt natürlich diejenigen, die Studios, die sich das wirklich ganz klar auf die Fahnen schreiben, sagen, wir bleiben immer klein, wir sind 4 Leute und das, solange das uns bezahlt, reicht uns das so wie Jeff Vogel oder so jemand. Aber am Ende ist das Ziel halt von den meisten Firmen halt schon Wachstum und halt einfach, wie heißt das, Existenzsicherung für die Menschen, die dort arbeiten. Und da fragen natürlich auch alle Angestellten irgendwann, sag mal, warum kriegen wir eigentlich nicht diese dicken Boni, die wir hier links und rechts dann bei den anderen Free-to-Play-Unternehmen sehen? Und auch einfach ganz klar, auch bei so einem Unternehmen wie Ubisoft wird auch gefragt, so sag mal, wir dachten jetzt schon, dass das ein bisschen größer wird. Kriegt ihr es noch hin, das ein bisschen größer zu machen in einem Zeitraum von x Jahren oder nicht? Dann ansonsten stellen wir es halt ein. Das kostet uns mehr, als es uns einbringt. Ne?
Ja, wenn man so will, nach diesem Monetarisierungskapitel von Might and Magic Heroes Online ging das Kapitel der Kopfschmerzen eigentlich noch weiter, denn dann gibt es noch eine weitere und ich glaube auch letzte Station in deinem Werdegang rund um die Spielebranche, nämlich die Arbeit als Game Design Lead von Die Siedler 8. Und diejenigen, die sich ein bisschen auskennen mit der Spielebranche beziehungsweise einfach die Schlagzeilen verfolgen, wissen, ach du liebe Zeit, das ist das Projekt, das in dieser Form eigentlich nie erschien, sondern erst dann 2023 mit dem Namen Die Siedler Neue Allianzen. Also mit anderen Worten, eine dieser Entwicklungsgeschichten, die so ein bisschen turbulenter war, die begann 2006 und du warst dann dort, wenn ich es mir richtig notiert habe, bis 2016 und du warst dann dort bis Anfang 2017. Kannst du, oder also wenn du kannst, was kannst du denn von dieser Zeit erzählen, dieses Projekt Die Siedler 8, das ja dann in dieser Form nie erschienen ist?
Ich kann sagen, dass es auf jeden Fall ein sehr spannendes Projekt war, dass es halt also wirklich auch von dem Team, was wir zusammengestellt hatten, wirklich auch sehr divers war. Wir hatten in den Lead-Positionen 50% Quote. Wir hatten eine Lead-Programmiererin, eine Lead-Creative-Directress gehabt, mich als Lead-Designer und dann noch einen Lead-Artist. Und aus meiner Sicht haben wir damals auch einen guten Prototyp auch entwickelt, der auch tatsächlich dann dieses erste Gate passiert hat. Ne? Das ist ja so in der Spieleentwicklung, dass man im Endeffekt so eine Pre-Production hat, wo man halt erstmal so die Konzepte entwickelt und sagt, was man mit dem Spiel vorhat. Und wir haben es tatsächlich geschafft, dieses Gate. Und dann kommt halt so ein Prozess, wo man halt, wo dann das das Hauptquartier einmal drüber schaut, sich das alles erklären muss, lässt auch persönlich von mit Yves Guillemot und allen Leuten aus der Ubisoft-Führungsebene. Und dann entweder wird dann gesagt, nee, wir stoppen das Projekt an der Stelle oder ihr könnt noch weitermachen. Und die Siedler 8 hatte eine sehr, sag ich mal, bewegte Geschichte gehabt. Ich bin nicht der einzige Designer, der auf diesem Projekt war, vorher auch. Also es gab ja dieses Champions of Antaria und noch mehr, die sich an diesem Projekt versucht hatten. Und da liegt schon so ein bisschen auf der Siedler-Serie kein Segen drauf, weil es so ein bisschen auch so ein wenig aus der Zeit gefallen ist. Weil es ist halt eigentlich, ist die Siedler-Serie ein altes RTS, ein sehr altes RTS, so im Kern. Und das beißt sich aber mit den Erwartungen, was heutzutage ganz viel mit den Siedlern herumgetragen wird. Dass alle sagen, ja, Siedeln und Aufbau und ja, so wie Anno. Aber die Siedler im Kern, das, was die Siedler ausmacht, ist eigentlich kein Aufbauspiel, sondern ist eigentlich ein klassisches RTS, wo man dann halt im Endeffekt die Economy aufbaut, um dann den Gegner anzugreifen und am Ende zu besiegen. Und wenn das gemacht ist, dann gibt's auch keinen Grund dafür. Das ist so, als würde man sagen, der Aufbauteil von Age of Empires, das ist ein Aufbauspiel. Und das ist so ein bisschen, das beißt sich aber mit den Erwartungen heutzutage. Und deswegen war das immer schon ein schwieriges Projekt. Und wie gesagt, bei Siedler 8 hatten wir tatsächlich dieses Gate geschafft gehabt, haben also die Zusage bekommen, alles klar, Produktion läuft weiter, ihr könnt jetzt in die Vollen gehen. Und wirklich wenige Wochen später, so, ich glaube, das waren 2-3 Wochen oder so, kommt dann halt die Aussage, du musst dir was sagen, ne, wir haben da eine Umstrukturierung geplant. Und das war schon vor allen Dingen einer der Punkte, der dann genannt wurde, war, es dauert zu lange. Ne? Man beachte die Zeit, den Zeitpunkt, das war so 2017 oder so gewesen. Siehe, wann kommt Siedler 8 raus? Und dann übernahm halt Volker. Und auf der anderen Seite, es war halt sowas, wo man auch verstehen konnte, das war so eine Once-in-a-Lifetime-Chance. Der Siedler-Erfinder kehrt zurück zum offiziellen Siedler-Geburtstag. Das war auch so ein Blick, so ein Termin, den wir im Blick hatten, dass wir da zu dem Geburtstag quasi das Spiel rausbringen schon können. Und man hat ja auch an der Resonanz gemerkt, als er dann das präsentiert hat, wo in Teilen auch unser altes Spiel auch noch sichtbar war, dass das schon gut ankam. Ne, also auch gerade auch dieser Fokus auf Aufbau oder so, das haben wir dann alles nochmal ein bisschen stärker gemacht gehabt damals. Hatten aber auch Teile drin, die er dann auch natürlich auch rausgenommen hat und halt seine eigene Idee dann halt auch verwirklicht hat damit. Und das war dann schon bitter. Also dass man halt so sehen hat, weil natürlich das Team ist auseinandergebrochen. Es war halt auch klar, ne, wenn da Volker Wertig kommt, da braucht man keinen Lead-Designer mehr, der dann irgendwas sagt, sondern da sagt man hier, Volker, dann mach halt. Und da war auch schon so der Punkt, wo ich natürlich mich auch umgeguckt habe, okay, wo kannst denn jetzt noch hingehen? Weil Anno war zu dem Zeitpunkt schon in Produktion, Anno 1800, das war im Wesentlichen, die wichtigen Positionen waren besetzt. Und als Game Designer steht man halt da auch in so einer etwas fragilen Position, weil das wahnsinnig viel mit Vertrauen zu tun hat. Weil ein Programmierer kann immer irgendwo hingehen, sagen, alles klar, gib mir was zu programmieren und ich programmiere los. Oder ein Artist kann immer seine Designs vorzeigen und sagen, hier, das ist so und so sieht meine Grafik aus. Aber als Game Designer sagst du immer so ein bisschen so, vertraut mir. Ich kann so ein bisschen in die Zukunft sehen und ich kann euch sagen, mit der Sache, wenn wir das machen, wird das passieren und wenn wir das machen, wird eher das passieren. Und das funktioniert gut im Spiel und das passiert nicht schlecht im Spiel. Und damit das aber funktionieren kann, braucht man halt ein gewisses Vertrauen im Team, man muss sich ein bisschen bewiesen haben. Und das ist natürlich gerade in so einer Lead-Position halt gar nicht so leicht. Wenn man da neu reinkommt und da muss man halt die Leute sehr davon überzeugen, dass sie einem das erstmal auch drumherum, die Produktion, die Programmierung und so weiter, dass man sagt, nein, glaub mir, das hat schon seinen Grund, warum wir das so oder so oder so machen. Und da dann halt von der Seite einzusteigen, da hätte ich halt wirklich auch sagen müssen, okay, ich gehe jetzt auch den Schritt, ich gehe jetzt international in die großen Studios und so weiter. Und das war auch so ein bisschen an dem Zeitpunkt, da habe ich auch gemerkt, wir hatten damals viel auch an Teamstrukturen gearbeitet, an Prozessen, wie man halt auch sicherstellt, dass es ein demokratischer Prozess ist, dass jeder im Team gehört wird, dass man eben auf Crunch verzichtet und so weiter. Und all das, was wir uns halt aufgebaut hatten in dieser Phase, war dann auch weg. Und man dachte auch so, ja, okay, und dann kommt man in eine andere, also ich hatte auch ein paar Interviews geführt, ich habe aber auch einfach gemerkt, ja, die eine Hälfte waren halt wieder Free-to-Play-Spiele gewesen, aus den bekannten Gründen, wo ich gesagt habe, nee, will ich nicht mehr. Und die andere Hälfte waren dann halt so diese kleinen Indies, wo man halt schon so rausgehört hat, so, ja, und wir machen auch ganz viel noch nebenher und bis Mitternacht. Und ja, manchmal muss man halt ein bisschen mehr machen. Und bei uns macht eigentlich jeder alles. Und wenn man dann halt nicht auch noch sagen kann, ja, ich kann auch noch programmieren und Gitarre spielen, da wird's halt schwierig. Ja, und das ist halt so, auf einer gewissen Position werden auch so die Räume ein bisschen eng, wo man noch hin kann.
Und so kam dann quasi wieder der Schritt, ich sag wieder, weil diese Idee ja vor vielen Jahren zu diesem Zeitpunkt ja schon im Raum stand, zu sagen, okay, Plan Z, es ist soweit, ich werde jetzt Lehrer. War es dann ja so, dass du dann, also krass, ja.
Ja, auch weil ich halt auch tatsächlich gesagt habe, weil ich auch gemerkt habe, also dieses, das, was man dann halt auch mit Spielen erreichen kann, habe ich auch gedacht, ja, das, was mir wichtig ist, so wie ich gerne gearbeitet habe, so früher bei Relay Designs oder Ascaron, so kleine Teams, 5, 6 Leute, die sich abstimmen, die halt auch keine Endloszyklen haben, die in 2 Jahren noch an Spiele entwickeln und nicht wie Siedler 8 hätte dann halt, weiß ich nicht, vielleicht 5 Jahre gedauert und am hätte dann am Ende 7 gedauert bei MHO, das, also Mathematic Heroes Online, das war auch, glaube ich, 5 oder 6 Jahre, hat das dieses kleine Online-Spiel permanent halt Updates gekriegt. Das war natürlich auch sowas, wo ich gesagt, ist auch auf riesengroß aufgeblasen worden. Und wie gesagt, dann war dann halt, wäre dann die Möglichkeit gewesen, irgendwie Crewdev bei Skulls and Bones werden oder so.
Uiuiui.
Ja, genau, wo man dann halt dann irgendwie der Design Director für, weiß ich nicht, die Segelphysik ist oder so. Mhm. Das ist natürlich dann, also man will ja dann auch nicht nur noch den Autoreifen von irgendwas designen oder so. Oder dieses schön, dieses Mini-Sub-Feature links hinten bei den Piraten rechts. Und ja, und auch einfach so, weil ich so auch das Gefühl hatte, das, was mir wichtig ist, dass Spiele wirklich was vermitteln können und so, das kriegt man, wenn, eher im ganz kleinen Indie-Bereich hin. Und auch generell war so der gesellschaftliche Trend, dass ich auch gesagt habe, ey, ich möchte lieber nicht noch mehr Kinder dazu bringen, dass sie noch mehr Zeit für den Bildschirm verbringen,
ja,
und noch länger sich daran aufhängen. Dann möchte ich lieber auf die andere Seite wechseln und denen sagen, hier, passt ein bisschen auf.
Ja. Hat das auch dann das als Folge gehabt, dass du da noch dieses kleine Kapitel eingeschoben hast zwischen dem Weggang von der Arbeit an Die Siedler 8 und dem Beginn deines Lernstudiums, dass du bei einem Unternehmen gearbeitet hast, Matern habe ich mir aufgeschrieben, das unter anderem Serious Games ins Blick nimmt, also dass du quasi, also von außen liest sich so wie ein, okay, ich versuche jetzt diese Branche von dieser Seite aus zu ändern, ich will an Spielen arbeiten, die es anders machen als die anderen.
Ja, das war tatsächlich auch der Versuch, dass ich dann gesagt habe, okay, ich gehe in diese Serious Games Richtung. Und dann war aber auch so, stellte sich auch natürlich raus, das ist auch sehr business-driven. Ne? Das ist halt auch so das Grundproblem halt von dieser Art von Produkten, dass wenn man dann halt einerseits dass man da einerseits mit sehr großen Firmen arbeitet, die natürlich dann des Games weniger wichtig ist als das, was, wo man damit jetzt was einsparen kann. So nach dem Motto, die Frage war immer so, ja, warum sollen wir unsere Schulung aufgeben, können wir nicht dieses Serious Game machen? Und da musste, war das Argument immer, ja, weil es billiger ist. Ne? Die Serious Games, die sparen ihnen die Mitarbeiter. So, sie können den doch für dieses Videospiel setzen und dann kann der das. Auch ob das jetzt stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt. Und auch genauso ist halt natürlich auch so das Grundproblem oder auch selbst wenn man es dann in der öffentlichen Hand macht, dass das, was man dann macht, ne, da kriegt man halt Budgets, da wird dann von so einem Entwicklungszyklus von einem halben Jahr oder so ausgegangen. Man kann sich da vorstellen, was man da für Games entwickelt. Ne? Und ja.
Wie war das denn dann für dich? Viel später, ich glaube 2022 wurde das dann offiziell verkündet, da warst du schon Referent in der Lehrerbildung. Also da warst du schon in der neuen Welt quasi, in der neuen Berufswelt angekommen, als rauskam, dass Volker Wertig das Projekt Die Siedler 8 verlässt, weil seine Vision nicht mit der von Ubisoft zusammenpasst. Wie hat sich das denn angefühlt, so viele Jahre danach mitzubekommen, derjenige, der mich quasi indirekt rausgekegelt hat, mehr oder weniger, geht jetzt auch von dem Projekt weg?
Ja, also ich muss zugeben, dass ich das natürlich auch mit einer gewissen Bitterkeit gesehen habe. Aber das, wie gesagt, mir hat es auch einfach für Volker leid getan, weil ja, er ist ja auch all in gegangen. Und man hat halt auch wieder gedacht, diese was halt da an Entscheidungen getroffen wurden, das deckt sich ja auch mit, das war aber auch ehrlich gesagt auch bei Might and Magic Heroes Online, da könnte man auch nochmal einen Podcast drüber machen, das war da, hat man da schon alles gesehen, oder auch Skull and Bones, das was da zutage gekommen ist, das war mehr oder weniger das Gleiche. Es sind immer die gleichen Probleme innerhalb von Ubisoft gewesen, die zu solchen Prozessen geführt haben, wo man auch gedacht hat, so, das ist halt einfach bitter, ne, dass dann halt selbst so eine verdiente Gestalt, die glaube ich auch damals auch unter anderem auch deswegen, oft hat man das auch gemacht, weil es gab zumindest Gerüchte, dass es auch Envision nicht so gut ging in dieser Zeit, also der Firma von Volker, dass man das hätte dann halt, dass das auch so ein bisschen so ein Freundschaftsdienst war, dass man, und da sage ich halt auch, am Ende des Tages guckt man aber drauf und sagt, ja, Envision hat diese auch für sie schwierige Phase überlebt. Also Pioneers of Pagonia ist ja anscheinend ein großer Erfolg geworden und dementsprechend Siedler 8 ist rausgekommen. Die meisten Menschen, auch da gibt es Leute, die sagen, das ist viel besser als Pioneers of Pagonia. Habe ich letztens noch im Gamester Forum gelesen. Ich sage, so ist halt die Spieleentwicklung. Ja? Also mit Cancelung und zurück und vor und im Kreis, das ist echt nicht Ungewöhnliches.
Das Spannende ist ja jetzt auch, du unterrichtest jetzt schon seit Jahren Deutsch und Geschichte, du bist jetzt Lehrer, Studienrat, das ist die korrekte Bezeichnung in dem Fall, und bist quasi in einem neuen Berufsleben angekommen, aber ich finde, wenn man dir so zuhört und auch wie du ja die Sachen weiterverfolgst, man merkt, du bist ja auch noch immer noch begeistert und zumindest interessiert an dieser Welt. Ist das irgendwas, wo du mal sagst, das ist ein Bumerang, der fliegt immer noch gerade weg, aber der kommt eines Tages zurück und er wird dich zurückbringen in die Welt der Spiele, also auch arbeitend, oder hast du das abgeschlossen?
Es gibt so einen schönen Zirkelschluss zum Anfang. Und zwar war das tatsächlich so gewesen, der Erfinder der Anschlussreihe hat ja vor ein paar Jahren nochmal quasi gesagt, so, der war ja auch, hat ja auch längere Zeit andere Spiele gemacht, auch Browserspiele und sowas, hat dann aber nochmal gesagt, so, wir machen jetzt nochmal einen Fußballmanager. Und hat das Via Football hieß das damals. Und ich habe das natürlich wahnsinnig interessiert verfolgt. Ne? Ich kam daher, ich habe hab's mitdesignt, einen von den alten Teilen, und habe dann halt auch es nicht lassen können im Forum halt auch immer wieder mal was zu schreiben, zu kommentieren, zu sagen, hier, das könnte man noch besser. Und die Ironie war dann halt tatsächlich, dass tatsächlich eines Tages so ein Message aufploppte, so, hey, deine Beiträge, die sind sehr interessant. Hättest du Lust, in so eine interne Testgruppe reinzukommen? Und ich habe dann auch gesagt, ja, können wir machen, aber vielleicht solltest du wissen, wer da noch reinkommt. Ist das denn okay? Und dann hat er gesagt, ja, passt. Und deswegen, dann habe ich da bei Via Football auch weiter mit großem Spaß, auch mit einer tollen Beta-Test-Truppe zusammen, auch an dem Nachfolger dann halt auch so ein bisschen mitgewirkt. Und das ist auch, finde ich, ein sehr, sehr, sehr schönes Spiel geworden. Also tatsächlich eher das,
Wahnsinn,
ja, was da Anschluss 2007 hätte werden können. Also das ist tatsächlich, war so ein schöne so Schleife auf den um den Beruf. Aber habe ich dann auch gedacht, so, ach, Respekt.
Also krass, also wirklich, wenn der Lebenslauf ein Kreis wäre, das ist ja wirklich, da sitzt man dann da und guckt sich um, weiß ich nicht wie viel jetzt, 15 Jahre später oder was, und denkt sich, ja holy shit, hier bin ich wieder, krass.
Ja genau, also weil ich versuche halt dann auch natürlich auch so links und rechts, wie gesagt, ich verfolge das, was passiert, gerade auch zum Thema Ubisoft. Gleichzeitig ist auch so ein bisschen, ich unterstütze einen kleinen Podcast, der super sozial, der dann halt tatsächlich auch versucht, auch diverse Stimmen zum Sprechen zu bringen, die auch in der Bildungsbranche oder so, die oder aus dem Sozialarbeitsbereich, weil auch da, man kann sich das halt nicht vorstellen, auf was für Auswirkungen das auch hat, wenn die das auch vieles auch in dem Bildungssystem halt im Argen liegt, auch unter anderem auch dadurch, dass dann halt auch solche auch die Digitalisierung natürlich auch sich auf die Kinder niederschlägt. Ich meine, ich bin damals in einer Zeit groß geworden, wo die einzigen Medien waren die Bücher, die ich hatte. Und dann kamen halt ab den 90ern dann halt so PCs, die aber halt noch wirklich sehr sperrig und kompliziert waren. Und wenn ich heutzutage auf meine Schüler blicke, die sind halt komplett digital unterwegs, aber halt in einer ganz anderen Mediensozialisation, als wir so aus den 90ern waren. Viel weniger divers, eher so ein oder zwei Spiele oder so, auf die sie sich konzentrieren, weil sie sich das auch gar nicht leisten können. Weil diese Konzepte von früher mit wir, ja, irgendwie die Kopien gehen vielleicht auch auf dem Schulhof rum oder so und jeder hat jedes Spiel oder so gesehen. Das ist ja, die sind vorbei in der Form. Also für die technisch Affinen wahrscheinlich nicht, aber sag ich mal für die große Mehrheit. Und dementsprechend, die Kinder hängen halt in ihren Free-to-Play-Spielen auf dem Smartphone und versuchen da irgendwie sich zurechtzufinden. Ich weiß noch, ich habe dann mal tatsächlich Anno 1800 im Unterricht einmal gezeigt, weil ich so auch das Konzept Produktionsketten mal vermitteln wollte. Das hat tatsächlich gut geklappt. Aber da gab's dann auch, das war so traurig, dann hat dann so ein Mädchen gefragt, ah, gibt's das auch fürs Handy? Ich so, ja, nein. Und ja, und kann ich das irgendwo downloaden? Ich so, ja, aber das kostet halt 60 Euro. Und dann so, oh. So, und das dementsprechend, also versuche ich auch da so ein bisschen diese digitale Bildung auch irgendwie reinzubringen auf den Formen, wo es geht. Wir werden jetzt auch zum Beispiel uns an der Schule auch, habe ich jetzt auch vor kurzem erst die Bestätigung bekommen, werden wir tatsächlich eine AG gründen für Videospiele.
Oh, cool.
Und dann werde ich versuchen, halt Kinder ranzuführen, halt selbst Videospiele zu entwickeln. Na, da gibt's ja heutzutage einfach auch gute Engines und so weiter.
Oh, spannend.
Und, ja, also das ist so ganz, bin ich da nicht raus und ich hoffe, dass ich das auch nie sein werde. Und ja, da wird man sehen, was die Zukunft bringt.
Der Widerstand geht weiter auf eine gewisse Weise, dass du jetzt ja. Schülerinnen und Schüler quasi zeigst, okay, so können auch Spiele funktionieren ohne all diese Monetarisierungselemente, die viele Spiele so kaputt machen. Spannend. Das ist ja wirklich spannend. Krass. Ja. Du, ich bin ganz glücklich darüber, dass wir uns ja noch einmal hören werden, jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, nämlich eben zum Anlass, dass ich ganz viel Zeit mit Anno 2070 dann endlich verbracht habe. Da werden wir nochmal tief und tiefer an einigen Stellen eintauchen in deine Biografie. Aber an dieser Stelle möchte ich dir jetzt schon mal sagen, du, vielen Dank. Das war ja ein hochspannendes Gespräch. Es fühlte sich nicht an wie eine Stunde und gleichzeitig sehr viel länger, aber auf die beste Art und Weise. Wirklich.
Ja, das kann ich nur zurückgeben. Also es war wie immer eine Riesenfreude, mit dir zu callen und ja, gerne wieder.
Toll, wieder, ja, das ja, kann
so
ich dir sagen.
So bald ist ja. Es ja nicht mehr. Ja, so genau, lange ist richtig. Es ja nicht mehr hin.
Ja, toll. Ja, genau. Und auch an alle Leute da draußen, wenn ihr euch denkt, so Mensch, ich möchte noch mehr von ihm hören. Also zum einen, ich habe deinen und euren Podcast super sozial verlinkt in den Folgenbeschreibungen. Und zum anderen eben hier auch bei Okay Cool werden wir uns nochmal hören jetzt in naher Zukunft, wenn ich Anno 2070 nachgeholt habe. Spannend. Toll. Du, ich gebe dir die Hand, ich umarme dich, ich grüße dich in weiter Ferne. Wir hören uns bald wieder und ich sag dir Dankeschön.
Ich danke dir. Tschüss.
So, liebe Leute, das war's. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Mitlauschen bei dieser, wie ich finde, tollen Folge gemeinsam mit Stefan Sewinick und dem Reise in die Vergangenheit und zu seinen Schaffensorten bis in die Gegenwart hinein. Wenn ihr dieses Programm hier unterstützen wollt, dann seid ihr herzlich eingeladen, ein Steady-Abo für Okay Cool dazulassen oder auch einfach beim Hören sagen, euren Dienst zu tun, euren Freundinnen und Freunden von der Existenz von Okay Cool zu berichten und vielleicht so die ein oder andere Person dazu zu gewinnen, die Kopfhörer aufzusetzen und zu sagen, Mensch, das höre ich mir doch mal an. So, und nun aber, Freunde, hören wir uns bald wieder hier bei meinem Lieblingsprogramm. Naja, ist ja auch klar, ist ja auch meins. Oh je, okay, gute Nacht.